on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the mother burn. Burn, mother.
28 Jahre alt, dieser Song. Damals ein ziemlicher Skandal. One Fierce Beer Coaster hieß das Album der Bloodhound Gang. Auf der Firewater Burn drauf ist. The Roof is on Fire könnte eine Überschrift sein für diese Episode des Travelholics Podcast. Denn einige zerhacken sich ganz schön zu einem Thema, was wir diesmal etwas tiefer beleuchten wollen. Es geht um dieses wunderschöne Monstrum. Novellierung der Pauschalreiserichtlinie, die diskutiert wird vor allen Dingen innerhalb der Branche. Der Verbraucher merkt das scheinbar gar nicht so sehr. Und ich glaube, das ist auch gut so, denn auch da passt der Song ganz gut dazu. Am Rande des DRV-Hauptstadtkongresses habe ich mit dem Freund des Podcasts der Touristik, Professor Hans-Josef Vogel, gesprochen, Anwalt, Reiserechtler und Spezialist für solche Themen. Wir wollen ein wenig Licht ins Dunkel bringen und das ganze Thema dieser Diskussion etwas näher beleuchten. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Travelholics Podcast. Der Podcast der Touristik hat einen lieben Gast, der schon einige Male hier am Mikrofon war, Professor Hans-Josef Vogel. Hallo Hanjo.
Hallo Roman, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Wir sind hier am Rande des DRV-Hauptstadtkongresses 2024 in Berlin zusammengekommen und ich habe die Gelegenheit genutzt, dich einfach mal zu entführen, um mit dir über die aktuelle Situation aus deiner Sicht in der Touristik zu sprechen, über Battles, über Richtlinien, über Gesetze, über Novellierungen. Wir sind am Ende des zweiten Tages des Kongresses. Wir haben jede Menge Panels, Keynotes und Diskussionen erlebt. Dein erstes Fazit, einfach mal ein ganz kurzer Blick.
Naja, es sieht eigentlich ganz gut aus, alle sind positiv. Was mir immer so ein bisschen Sorge macht, ist, dass wir sagen, die Pauschalreise wäre so toll. Wir wären bei 48%, weil wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und sich mal überlegt, wo die Pauschalreise vor 20 und vor 40 Jahren war, dann sehen wir schon einen Trend, dass es tatsächlich weniger wird.
Das ist, glaube ich, auch für mich so in der Wahrnehmung das Top-Thema. Alle reden über das Thema Pauschalreise und reden auch über das Thema Novellierung der Pauschalreiserichtlinie. Wenn ich mich erinnere, ich habe schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Pauschalreiserichtlinie, der ist heute noch die meistgehörte Episode, weil sich ganz viele Unternehmen aus der Touristik gerade mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Jetzt kommt schon wieder was Neues auf uns zu, was groß ja in der Diskussion ist, erstmal auch in der Kritik steht. Vielleicht ein paar Eckpunkte, was haben die da vor?
Also das Erste, was Sie vorhaben, ist eine Tendenz, die wir schon über lange Zeit beobachten können, mit dem Abnehmen der Bedeutung der Pauschalreise, mit dem Fortschritt technischer Möglichkeiten, versucht die Gesetzgebung den Begriff der Pauschalreise so auszuweiten, dass möglichst viele Pauschalreisen rechtlich, im rechtlichen Sinne, existieren. Das ist das eine Thema, was wir sehen. Das andere Thema, was wir sehen, ist, dass man leider aus der Corona-Krise falsche Lehren gezogen hat und gesagt hat, wir müssen hier Dinge regeln. Man hat aber nicht den Mut gehabt, das Marktversagen zu regeln, was wir in der Corona-Situation bemerkt haben, sondern man hat versucht, dem Kunden, dem Reisenden, noch ein paar Rechte mehr zu geben, ihn noch besser abzufedern, was zu einem völligen Ungleichgewicht der Risikoverteilung zwischen Veranstalter und Kunden führt, wenn das, was im Gesetz steht, tatsächlich umgesetzt würde.
Warum macht man das, frage ich mich. Also die Bürger werden immer mündiger, der Informationsstand der Gesellschaft ist eigentlich immer besser, wenn man nicht auf zu viele Fake News reinfällt. Gibt es dort irgendwie einen Bemutterungstrieb oder ein Fürsorgetrieb, der gar nicht gerechtfertigt ist? Und woraus entsteht sowas nach deiner Meinung?
Also Pauschalreiserecht ist eigentlich so die Urmutter des Verbraucherschutzrechts. Und da gibt es immer wieder Tendenzen, noch ein bisschen draufzusatteln, noch ein bisschen draufzusatteln. Manches davon war verständlich. Da ist jemand, ja, denken wir mal ein paar Jahre zurück, bevor es Geldautomaten gab, bevor es Low-Cost-Carrier gab, bevor es Mobilfunk gab. Ja, da ist jemand irgendwo hingeflogen in ein fremdes Land. Er sprach die Sprache nicht, er kannte sich nicht aus und war natürlich völlig abhängig davon, was der Reiseveranstalter gemacht hat. Wenn er ihn rausgeschmissen hat in den 70er Jahren, was hätte ich denn da machen sollen? Und diese Situation führt einfach dazu, dass wir immer noch ein Stück oben draufsatteln, noch ein Stück oben draufsatteln und jetzt zum Beispiel die Blätter, die wir bekommen, die ganzen Informationen einfach überhand nehmen. Es gibt ein weiteres Thema aus meiner Sicht. Es wird immer so behauptet und erzählt, der Kunde wisse ja gar nicht, was er buche. Jetzt könnte man ja mal überlegen, hat das vielleicht damit was zu tun, dass unsere Informationen, die wir geben müssen, gar nicht gut genug sind. Vielleicht sind weniger und klar verständlichere Informationen viel besser. Aber ich glaube, das Thema ist, es gibt überhaupt keine empirischen Studien dazu. Das ist so eine gefühlte Wahrnehmung, eine gefühlte Wirklichkeit. Kunden wissen nicht, was sie tun, weil irgendjemand hat sich mal irgendwo beschwert, weil er eine Einzelleistung gebucht hat und jetzt feststellt, er wird nicht nach Hause befördert. Aber das ist anekdotisch und nicht irgendwo eine Tatsachengrundlage.
Und ist nicht gleichzeitig auch entstanden die Haltung beim Kunden, ich möchte gar nicht mehr das, was ich als Pauschalreise wahrgenommen habe und möchte eigentlich eine andere Reiseform, gerne auch abgesichert, gerne auch gut organisiert, aber nicht in diesem klassischen Format Pauschalreise. Ich habe das gestern für mich in der Wahrnehmung so ein bisschen verglichen mit der Automobilindustrie, wo ich sage, ist ja okay, der Verbrenner, der läuft natürlich noch. Es gibt auch sicher viele Leute, die ein Verbrennerauto fahren wollen. Es gibt aber auch ein Elektroauto oder ein Hybridfahrzeug oder eine Wasserstoffzelle. Es ist die Pauschalreise vielleicht so ein bisschen der Verbrenner in der Touristik?
Ja, ich glaube, das ist ein wirklich treffender Vergleich, weil die hat ihre Berechtigung für ganz bestimmte Situationen. Aber es gibt halt andere Optionen. Und Kunden gehen ganz bewusst hin und sagen, ich möchte zum Beispiel ein bestimmtes Hotel auswählen. Ich möchte direkt vielleicht mit dem Hotel abschließen. Die buchen vielleicht das erste Mal über Booking, das zweite Mal reden sie mit dem Hotelier direkt und sagen, was ist für mich der passende Flug dahin? All das sind Dinge, die Kunden inzwischen können, weil sie die Informationen haben, weil wir das Internet haben und die eben ganz bewusst sagen, ich will keine Pauschalreise, ich brauche diesen, wir reden immer von Goldstandard, ich brauche diese ganze Absicherung nicht. Und das ist ja auch das Problem. Wir akzeptieren die Gesetzgebung, die EU, die akzeptiert diesen Kundenwunsch ja nicht, sondern wir sagen, die Kunden wissen ja gar nicht, was sie tun. Die sind ja so dumm, dass sie nicht verstehen, dass sie keine Pauschalreise buchen und darum müssen wir ihnen eigentlich das, was sie jetzt buchen, als Pauschalreise verkaufen. Wenn ich jetzt mal dein Bild vom Verbrenner aufnehme, heißt das eigentlich, dass wir sagen, sie wollen ein E-Auto kaufen. Herzlichen Glückwunsch, das ist fein, aber wissen Sie, wir sagen zwar, es ist ein E-Auto, aber wir packen ihn trotzdem noch einen Verbrennermotor rein, weil könnte ja sein, dass sie irgendwie keine Ladestationen finden. Das wäre eigentlich das passende Bild. Und für mich macht das wenig Sinn.
Das ist aber auch sehr deutsch, ne?
Das ist ein fast nahezu deutsches Phänomen, weil in den anderen Ländern ist Pauschalreise deutlich geringer. Ich meine, auch wenn wir das sehen, Deutschland hat die meisten Pauschalreisen in der ganzen EU und auch die Reiseveranstalter, die wir in Deutschland haben und die wir woanders haben, das ist eine ganz andere Situation. Auch ein wesentliches Fund, das Vertrauen in Deutschland, in Reiseveranstalter, ist ja enorm hoch. Geh einfach mal in ein anderes Land, warum Leute da keine Pauschalreise buchen, die sagen, das kann ich auch selber machen, das funktioniert sowieso nicht. Umso mehr für mich der Punkt, warum stelle ich nicht die Vorteile meiner eigenen Reiseform raus, sondern versuche an den Rändern alles da zusammenzuklauben, um es auch zur Pauschalreise zu machen. Stell dein Produkt heraus, stell die Vorzüge heraus und mach es unterscheidbar und faser es nicht an den Ecken aus.
Nun haben wir ja beide einen touristischen Hintergrund. Du hast vor einigen Jahren mal ein großes Reiseportal mit aufgebaut, warst da auch beteiligt, mit entwickelt. Ich habe mal vor 30 Jahren Reisebüros gegründet und gehabt und habe Reisen verkauft. Es wird ja auch darüber gesprochen, dass diese Novellierung der Pauschalreise, und das ist ja auch ein Battle der Verbände, dass das die Branche schützen soll, die Strukturen in der Vertriebslandschaft schützen soll oder so. Wie siehst du das?
Also der Schutz von irgendwelchen Strukturen, von irgendwelchen Dingen hat nach meiner Auffassung noch nie funktioniert. Ja, das ist so ein bisschen, jetzt gehen wir wieder auf ein Autobeispiel, das ist so ein bisschen, als wenn ich irgendwann vor 120 Jahren gesagt hätte, du kannst nur eine Tankstelle aufmachen, wenn du gleichzeitig auch Heu verkaufst. oder eine Pferdestation betreibst. Also, das heißt, ich kann natürlich faire Rahmenbedingungen schaffen, aber technischer Fortschritt, eine Veränderung des Kundenwunsches, die werde ich nicht über rechtliche Rahmenbedingungen stoppen können. Und diese Vorstellung, dass man einen Wunsch von Kunden, verändertes Buchungsverhalten durch Gesetze stoppt, das halte ich für sorry, das ist illusionär, das funktioniert nicht.
Eigentlich ist das ja ein sehr, sehr deutsches Thema auch, weil die Pauschalreise ja zu 40%, wie ich gelernt habe, im europäischen Rahmen aus Deutschland produziert wird. Spannendes Thema haben wir gestern ganz kurz am Rande diskutiert. Warum geht eigentlich keiner los und produziert außerhalb der EU oder außerhalb Deutschlands Pauschalreisen, packt die hier auf den Markt und entledigt sich so dieser ganzen Verpflichtung, die da plötzlich entstehen? Der hätte doch einen Marktvorteil, oder?
Naja, also außerhalb der EU ist es schwierig, weil da haben wir das Thema, das hat ja die EU gesehen und da hat man eben hereingeschrieben und hat gesagt, wenn ich als Vermittler außereuropäischer Reiseveranstalter vermittle, hafte ich wie ein Veranstalter, wenn der außereuropäische Veranstalter nicht den Regeln des EU-Rechts entspricht. Also
das heißt, ein Reisebüro, was außereuropäische Veranstalter vermittelt, haftet als Veranstalter?
Wenn der außereuropäische Veranstalter nicht sich so verhält, wie es von einem Veranstalter in der EU erwartet. Ja, das ist also ein Thema und da sind ganz viele Geschäftsmodelle auch dummerweise kaputt gegangen. Das haben wir auch damals schon gesagt, dass irgendjemand, der sagt, ich habe einen Reiseveranstalter in Tansania, plötzlich in der Haftung dafür war, sicherstellen musste, dass die Leute in Tansania zum Beispiel europäischen Regeln folgen. Und wozu hat es geführt? Wir haben eben viel kaputt gemacht an kleinen Veranstaltern, an einer viel internationaleren und viel diverseren Angebot und haben letztlich damit den großen deutschen Veranstaltern ein Stück weit in die Karten gespielt. Innerhalb der EU wird das mit Sicherheit kommen, weil wir werden natürlich sehen, dass Veranstalter, die in Deutschland sind, sich die Rahmenbedingungen in Deutschland angucken. Da haben wir einerseits die Pauschalreiserichtlinie und die Umsetzung überall ziemlich gleich. Aber wir haben natürlich on top auch noch so ein paar deutsche Besonderheiten. Und es wird sich in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, sehr weitgehend auflösen, weil diese Vorstellung, als Deutscher buche ich bei einem deutschen Reiseveranstalter, die mag es bei Älteren noch geben. Aber ich glaube, bei Jüngeren, die überhaupt kein Problem damit haben, irgendwo im Ausland einen Vertragspartner zu haben, die es über ihre Bestellungen im Internet, über viele mehr internationales Verhalten kennen, die werden nicht mehr schauen, wo sitzt denn der Veranstalter? Ist das ein deutscher Veranstalter?
Der Veranstaltermarkt ordnet sich ja sowieso gerade neu nach der FTI-Insolvenz. Wir haben eine gewisse Verschiebung. Wir haben tatsächlich auch jetzt neue Merger, gerade aktuell AER. Ameuropa ist ein Thema zum Beispiel. Wie siehst du die Situation jetzt auch aus der rechtlichen Sicht und B mit der Markterfahrung, die du hast im Bereich Reisebüros werden stärker in die Veranstaltertätigkeit gehen oder ist das eher ein Trugschluss?
Also das, was man im Moment beobachten kann, ist, dass sehr viele Veranstalter, das sehen wir ja auch bei den Meldungen, die wir haben, versuchen, eigene Vertriebsorganisationen aufzubauen. Und das wird natürlich dazu führen, dass das klassisch unabhängige Reisebüro, das aus dem ganzen Warenkorb heraus berät, vielleicht ins Hintertreffen gerät. Der Veranstalter möchte eine eigene Vertriebsorganisation aufbauen, der möchte seine präferierten Anlaufstellen haben, sowohl online als auch offline. Und dann wird man schauen, was übrig bleibt. Und wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, wir sehen es ja, wir hatten, ja, denk mal 20 Jahre, denk mal 40 Jahre zurück, es ist nicht so, dass wir mehr Reisebüros haben, sondern wir haben deutlich weniger Reisebüros. Und die speziell sind, die irgendetwas Besonderes können, die wird es weitergeben.
Es sind aber auch die veranstalten, die mit den größeren Umsatzsprüngen auf dem Markt sind. Also die tatsächlich mit eigenen Produkten, die Expertise tatsächlich auch in eigene Produkte ummünzen. Welche rechtlichen Bedenken gibt es da oder welche rechtlichen Hürden müssen Reisebüros, die sagen, okay, ich schaffe jetzt mal den Begriff Micro Tour Operating, vielleicht 100.000 Euro Veranstalterumsatz aus eigenveranstalteten Reisen im Jahr. Welche rechtlichen Hürden müssen solche Unternehmen dann überspringen?
Naja, für 100.000 lohnt es sich kaum, weil ich brauche eine Versicherung, ich muss die ganzen Haftungsregeln einhalten, ich bin verantwortlich für alles. Was wir, glaube ich, viel eher sehen, und darum ist diese Novellierung auch so problematisch, die jetzt vorgeschlagen wird, ist, dass die Reisebüros, die sehr bewusst sagen, wir machen verbundene Reiseleistungen. Das heißt, wir stellen für den Kunden, vermitteln für den Kunden individuelle Pakete, ohne Veranstalter zu werden. dass die tatsächlich sehr erfolgreich sind, weil sie für den Kunden maßgeschneidert verschiedene Leistungen verschiedener Supplier zusammenstellen. Mit dem, was jetzt in dieser Richtlinie steht, in dem Entwurf einer Änderung der Richtlinie, würde diese Tätigkeit rechtlich nahezu unmöglich werden. Das heißt, durch den Wegfall der verbundenen Reiseleistung würde genau das auftauchen, dass nämlich Reisebüros nicht mehr zusammenstellen können, aus verschiedenen Angeboten, ohne Veranstalter zu werden, sondern sie müssen dann entscheiden, werde ich Veranstalter oder vermittle ich nur eine Einzelleistung und schicke den Kunden dann nach Hause. Da gibt es ja diese Vorstellung im Moment, die in der Reform steht, alles, was innerhalb von 3 Stunden eine zweite Leistung ist, führt zu einer Pauschalreise. Rechtlich, dogmatisch, alles sehr schwierig, nicht umzusetzen, aber die Vorstellung, dass ich einem Kunden sage, prima, und Sie kommen jetzt in 3 Stunden in einer Minute wieder und hier ist ein Gutschein für einen Starbucks um die Ecke, ich finde das relativ schwierig verständlich. Und das Risiko ist halt, das muss man sehen, in dem Moment, in dem ich Veranstalter bin, wir reden jetzt noch nicht mal nur von Insolvenzschutz und von den anderen Dingen. Ich habe als Veranstalter bestimmte Pflichten, zum Beispiel, was die Sicherheit eines Hotels anbelangt. Ich muss das immer mal wieder prüfen oder prüfen lassen. Wenn ich als Reisebüro ein Hotel vermittle, ich bin noch nicht dahin gefahren. Ich habe auch nicht die Manpower, die Organisation, um dort Sicherheit vor Ort prüfen zu lassen. Und darum ist, wenn diese Richtlinie so durchgeht, wie sie im Moment geschrieben ist, wird das tatsächlich ganz nachteilig für den Vertriebszweig sein, der aus meiner Sicht die besten Zukunftsaussichten hat, nämlich mit einem individuellen Angebot an den Kunden maßgeschneidert für ihn Möglichkeiten zu finden, zusammengestellt von verschiedenen Suppliern, ohne Veranstalter zu werden. Und sorry, ein Kunde, der sowas bucht, der weiß, dass er nicht mit einem Veranstalter operiert. Das ist ihm aus der Beratung im Reisebüro und ehrlich gesagt auch online völlig klar.
Eigentlich ist ja auch dieser Entwurf einer Novellierung gar nicht unbedingt im Sinne des Kunden, weil ich bekomme ja eigentlich vielleicht in den Augen der Schöpfer dieser Novelle mehr Kundenschutz, auf der anderen Seite aber weniger Service, weil die Individualisierung des Reiseproduktes wird ja eigentlich gehemmt.
Genau, da wird einfach aus meiner Sicht übertriebener Verbraucherschutz führt dazu, dass wir weniger Vielfalt haben. Und wenn wir ehrlich sind, auch schon mit der letzten Pauschalreisenovellierung, ist es natürlich dazu gekommen, dass eine ganze Reihe von Vermittlern sich aus diesem Geschäft verabschiedet haben. Die haben gesagt, mir ist das Risiko zu groß, ich kann die prozessualen Abläufe nicht sicherstellen. Das hat tatsächlich zu einer Verringerung der Vielfalt geführt. Was bringt das, was wir im Moment auch drin haben? Wie so vieles aus der EU ist es gut gemeint, es knebelt kleine und mittelständische Unternehmen und die Großen, die kriegen es immer organisiert, das hinzubekommen. Also im Grunde genommen führt es Kunden letztlich dazu, dass sie dann doch nur noch Veranstalterreisen buchen. Schön für die Veranstalter, aber für den Kunden, für den Vertrieb problematisch.
Welche Schritte sollte ein Reisebüroinhaber, der das jetzt hoffentlich hört, unternehmen, um sich dieser Zukunft entgegenzustellen?
Wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob das überhaupt so umgesetzt wird. Es gibt bestimmte Zeichen aus Brüssel, dass man das nicht so durchbekommen wird. Jetzt werden wir erstmal sehen, was die Ungarn machen, ob die überhaupt irgendwas Produktives machen während der Ratspräsidentschaft. Das Problem ist, dass wir, weil es ein deutsches Phänomen ist, diese Pauschalreise, die 26 anderen Mitgliedstaaten sagen, ja Leute, das ist uns doch völlig egal, was da passiert, weil das betrifft unseren Markt ohnehin nicht. Und dann wird es einen Kuhhandel geben. Also das heißt, erstmal noch nicht in Panik geraten, aber schon aufmerksam verfolgen, wo die Reise hingehen wird.
Und wo die Reise hingeht, da hat der Ingo Burmeister vom DER gestern auch eine ganz interessante gesagt, er hat von Goldstandard gesprochen, er hat vom Wording Pauschalreise als nicht optimales, als optimale Bezeichnung gesprochen und hat eigentlich eingefordert im Plenum, dass man daran arbeiten sollte, diesem doch sehr tradierten Begriff Pauschalreise irgendwie ein neues Bild zu geben. Meinst du, das ist nötig oder ist das einfach das Verchromen des Verbrenners?
Ich glaube, das würde schon helfen und es ist notwendig, weil lassen wir mal zurückgehen, woher kommt denn der Begriff Pauschalreise?
Von Josef Neckermann, glaube ich.
Oder? Ja, warum? Es war ein pauschaler Preis. Ja, weil denk jetzt mal bitte an die 60er zurück, da war eben der Punkt pauschal. Ich zahle eine Pauschale für Flug, Hotel, Verpflegung und vielleicht noch irgendeine Bespaßung an einem Abend.
Da war dann auch das Gepäckfach über dem Sitz drin, da war die Sitzplatzreserve, da gab es den Kaffee im Flugzeug, da gab es also diese ganzen Geschichten, die heute als Ancillaries funktionieren, die waren tatsächlich pauschaliert.
Korrekt. Und beispielsweise früher war einer der wesentlichen Punkte bei den Charterverträgen, wann wird der Alkohol ausgeschenkt und wie oft ist der Service in der Kabine, weil ein Kunde, der zwei Bier auf dem Weg dahin hat und zweimal was zu essen bekommt, das war ein glücklicher Kunde. Lange, lange, lange her. Aber ja, dieser Begriff Pauschalreise, zu sagen organisierte Reise oder zum Beispiel Paketreise, Package Tours auf Englisch, ist natürlich ein viel besserer, weil pauschal heißt ja bei uns auch immer so ein bisschen allgemein, langweilig, öde. Das ist ja der negative Konnotation von pauschal und darum ja einen anderen Begriff. Aber das ist ja das, was ich sage. Du musst ja die Vorteile rausstellen. Mit einem E-Auto fahre ich nicht 3000 Kilometer. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber mit einem Verbrenner natürlich so. Jedes Ding hat seinen Zweck und die Pauschalreise oder die Paketreise oder die organisierte Reise oder die Goldreise, die hat einen bestimmten Zweck, aber den muss ich herausstellen, den muss ich klar differenzieren.
Genau das versuchen natürlich die Veranstalter dann auch. Ich bin gespannt, was da rauskommt, ob es nur ein neuer Begriff wird oder ob es tatsächlich so wird, dass wir vielleicht in der Art der Produktion und auch in der Art der Distribution neue Produkte erleben werden. Die technischen Plattformen dazu sind ja eigentlich da, die machen doch nur andere, oder?
Die machen zum Teil andere, aber ich meine, auch da wieder, denk mal ein paar Jahre zurück, da war ein dynamischer Reiseveranstalter etwas Unerhörtes. Das war innovativ, das war neu. Inzwischen macht jeder dynamische Reisen. Und natürlich ist die Vorstellung, dass jetzt irgendwann die Geschichte der Reiseproduktion oder des Reisevertriebs endet, die ist genauso fatal wie die Vorstellung, dass Geschichte irgendwann endet. Das wird sich naturgemäß weiterentwickeln. Wer das macht, wer die wirklich durchgreifende Idee hat, das werden wir sehen. Erstaunlich ist doch, dass von dem Ganzen, was online war, da waren ja kaum Reiseunternehmen dabei, weil sie alle Angst hatten vor Kannibalisierung. Das waren ja fast alles Branchenfremde. Vielleicht hat die Branche mal die Kraft, selber eine Innovation zu starten und nicht Angst zu haben, sondern mutig zu sein.
Und Initiativen gibt es da. Ich sag mal liebe Grüße an die Kollegen von Chain for Travel. Das Blockchain-Thema ist ein großes Thema. Es gibt natürlich auch die Plattformökonomen. Es gibt auch die Portale, die jetzt anfangen. Grüße an Daniel Marx vom Urlaubsguru, der sagt, wir gehen in die Produktion. Aber es gibt natürlich auch die Bookings, die sagen, okay, wir gehen jetzt auch ins Veranstaltergeschäft. Es gibt die Checks, die sagen, wir machen die Kreuzfahrtgeschichte. Wie wird sich das entwickeln in deiner Wahrnehmung?
Am Ende sehen wir doch eins. Entscheiden tut der Kunde. Derjenige, der den besten Service bietet, der am schnellsten ist, der am innovativsten ist, bei dem ein Kunde sagt, hey, das war gut, da komme ich wieder, der wird erfolgreich sein. Und das sehen wir bei all diesen Unternehmen, die du genannt hast. Warum buchen Kunden bei Booking? Warum buchen Kunden bei Check24? Weil das schnell ist, weil das einfach ist, weil sie sich dort wohlfühlen. Warum geht ein Kunde in ein bestimmtes Reisebüro? Weil er gut behandelt wurde und guten Service hatte. Und der Punkt ist, am Ende entscheidet darüber der Konsument, der Abnehmer, weil der fragt das Produkt nach und für den muss ich den Prozess der Reisevorbereitung, des Reisens, des Buchens, all diese Dinge möglichst angenehm machen, damit er wiederkommt.
Das wird dann hoffentlich der neue Goldstandard sein und darauf freuen wir uns. Und ich danke dir ganz herzlich, dass wir jetzt hier am Rande des Kongresses einmal dieses Thema, was ja durchaus politisch, aber auch technisch, aber eben auch wirklich sehr, sehr komplex ist, erörtern konnten. Danke, Hanyu.
Ja, gerne, Roman. Und bis bald und danke für den tollen Tipp gestern Abend. Wir waren nämlich in einer sehr spannenden Hinterhofbar am Prenzlberg mit unverschämt teuren Lautsprechern, die aber extrem gute Klang hatten.
Und wen das interessiert, dem werde ich die Adresse dieser Bar in die Shownotes packen. Danke fürs Zuhören im Podcast der Touristik. Auf bald, auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.